Herzlich willkommen bei Unter Freunden.
Gemeinsam unterwegs auf deiner Reise ins Leben.
In gemütlicher Atmosphäre gehen wir,
Eva und
Felicia,
zusammen mit vielen inspirierenden Gästen der Frage nach,
wie geht eigentlich Leben?
Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home. Take me home over the green, green hills and far away. Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home over the green, green hills and far away.
Hallo und herzlich willkommen bei Unter Freunden. Mein Name ist Eva Weingart und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wir haben eine Nachricht von Emma bekommen. Emma ist eine Hörerin von uns und sie hat einen Themenwunsch eingereicht. Sie schreibt: Hallo, ich bin Emma. Ich werde mit den Freunden dieses Jahr einen Freiwilligendienst antreten und habe deshalb mal in euren Podcast reingehört. Ich finde die Themen mega interessant und fühle mich gleich viel besser vorbereitet auf mein Auslandsjahr. Vielen Dank dafür. Danke dir auch dafür, Emma, für deine Komplimente. Ich wollte mal fragen, schreibt sie, ob ihr vielleicht einen Podcast über die Waldorfpädagogik bzw. Waldorfschulen machen könnt. Ich fände es richtig schön, von euch nochmal was darüber zu hören. Grüße, Emma. Liebe Emma, das machen wir natürlich sehr gerne. Allerdings so ganz nach Unter-Freunden-Manier, das heißt auf eine ganz persönliche Art und Weise mit spannenden Geschichten. Und deshalb dachte ich mir, wie kann ich da jetzt noch eine Schippe draufsetzen auf dieses Thema? Und habe mir dann die Friederike Schöning eingeladen. Die ist nämlich nicht nur Waldorflehrerin, sondern seit kurzem auch, ungeplant Influencerin geworden und wohnt in einem Schloss. Und ja, Friederike, du rockst irgendwie das Berufsleben mit drei kleinen Kindern und hast bestimmt eine Menge einfach so zu erzählen aus deinem Leben. Ich freue mich auf jeden Fall mega drauf, dass du hier bist. Und falls du da draußen dich fragst, was Friederike, ich und der Hasenstall gemeinsam haben, dann bleib auf jeden Fall dran.
Ja, schön, dass du mich eingeladen hast.
Ja, voll schön, dass du dir Zeit genommen hast in deinem busy Alltag. Und das ist wahrscheinlich jetzt die späteste Podcast-Aufnahme, die es bisher jetzt hier gegeben hat bei Unter Freunden. Es ist jetzt gleich zehn vor neun abends, weil ja dein Tag ist einfach gerade so voll von Beruf und Kids und du hast, glaube ich, gerade auch deine Kinder erst ins Bett gebracht.
Ja, genau.
Ist es so bei dir, dass du eigentlich erst abends so zu deiner Zeit kommst? Deinen kreativen
Projekten. Boah, meine Zeit ist sowieso ein wichtiges Thema. Was heißt meine Zeit? Also, da können wir irgendwann nochmal genauer drauf kommen. Was bedeutet eigentlich bei Mama sein und Vollzeitstelle und dann auch noch irgendwie jetzt, wie du schon gesagt hast, Influencer und so ein Kram, alles eigentlich meine Zeit. Aber so, dass ich meine Dinge, die ich irgendwie für die Schule vorbereiten muss, machen kann, ja, das ist meistens abends oder eigentlich immer nur abends oder halt nicht und unbefriedigend. Und sonst auch immer oft am Wochenende oder also sonntags war immer so mein Arbeitstag. Genau, so versuche ich mich zu organisieren.
Ja, und eigentlich hast du, glaube ich, auch gerade Sommerferien, richtig?
Genau, also ich bin gerade auch noch relativ entspannt. Wir waren jetzt gerade 3,5 Wochen auf Sardinien und davon habe ich auf jeden Fall noch die Sonne im Herzen. Wir hatten eine wunderschöne Zeit. Und jetzt hatte ich mir so richtig gut vorgenommen, die letzte Woche auf jeden Fall so meinen ganzen Berufsalltag so vorzubereiten, dass ich dieses Jahr ein bisschen runder, ein bisschen sanfter durch das ganze Jahr gehen kann. Und meine Jüngste macht mir aber gerade da so einen kleinen Strich durch. Deswegen habe ich noch nicht so viel geschafft, wie ich wollte. Aber ehrlich gesagt ist das im Moment auch mein Leben, dass ich nicht so viel schaffe, wie ich eigentlich will.
Ich habe das Gefühl, das ist bei allen, vor allem jungen Müttern einfach so ein Thema oder jungen Eltern einfach allgemein, dass sie trotzdem noch so viel vornehmen, was ja auch total verständlich ist, aber man kommt gar nicht hinterher.
Eigentlich würde es mir echt reichen, drei kleine Kinder zu haben. Also wir haben drei Kinder in 3 Jahren und 3 Tagen bekommen und meine Älteste ist gerade 5 geworden und meine Jüngste ist gerade 2 geworden. Und dazwischen ist noch eine 3,5-Jährige, also 3 Mädchen und Das würde eigentlich auch ehrlich gesagt reichen. Aber ich arbeite auch total gerne und bei uns ist halt alles, ja, mein Mann ist zu Hause und dadurch arbeite ich halt 100% und das ist auf jeden Fall anspruchsvoll für mich selber.
Ja, und auch noch ein ziemlich seltenes Modell irgendwie. Also ich feiere es total, aber genau, da kommen wir später auch nochmal zu. Ja, unsere Begegnung ist ja eine ziemlich witzige eigentlich. Also kleine Vorgeschichte. Mein Kollege Christoph war vor ein paar Wochen auf einer Veranstaltung, ich glaube, das war in Kassel, wenn ich mich recht erinnere, und schrieb dann so, noch während er da war, hey, der Mischka Kaiser hat mir gerade nahegelegt, dass wir uns unbedingt mal den Kanal von der Waldorfinsel anschauen müssen. Wir müssen uns da irgendwie vernetzen. Und Mischka Kaiser ist unter anderem der Organisator von dem Waldorf-Festival. Und ich so, ja, cool, schaue ich mal rein. Und dann habe ich dir halt so geschrieben und habe gesagt, hey, voll der coole Kanal, lass uns doch mal vernetzen. Und habe aber gar nicht geschnallt eigentlich, wer so richtig hinter dem Kanal steht. Und ja, dann kannst du ja vielleicht mal weiter erzählen, was dann passiert ist.
Ja, also mir war eigentlich direkt klar, wer du bist, nämlich von meiner damaligen Freundin die Schwester. Und deine Schwester ist ja, glaube ich, 3 Jahre älter als du, ne? Passt das?
Ja, so zwei und ein bisschen.
Ja, genau. Und ich war einfach damals oft bei euch und ich habe am liebsten bei euch immer den Hasenstall ausgemistet. Deswegen kam ich jeden Montag. Und deswegen hatte ich noch eine gute Erinnerung an dich, auf jeden Fall. Als kleine Schwester, manchmal auch ein bisschen nervend. Aber so ist es ja. Ja, ich meine, so war es ja. Ich glaube, sie hattet ja auch manchmal Streit oder so, wie es halt bei in so einem Alter da ist, wenn man gerade in der Pubertät ist. Also, keine Ahnung.
Auf jeden Fall.
Aber ich konnte mich auf jeden Fall noch gut an dich erinnern und habe mich total gefreut.
Ja, Grüße gehen auf jeden Fall raus an Johanna, die auch immer fleißig den Podcast hört. ja, ich fand es auch wieder mega witzig, weil ich habe es echt nicht geblickt in dem Moment. Und erst dann, als du es so erzählst, habe ich so gedacht, ah ja doch, dein Gesicht kommt mir doch richtig bekannt vor. Und als ich dann meiner Schwester gezeigt habe, sie, klar, ist die Friederike und so. Ja, auf jeden Fall irgendwie total schön. Und ich war jetzt gerade auch erst wieder in Schloss Hamborn. Leider war es nicht so ein schöner Anlass, weil mein Großvater, der noch da in der Nähe lebt, leider verstorben ist. Und wir die Gelegenheit dann aber genutzt haben, noch ein bisschen so Memory Lane-mäßig alles nochmal so anzuschauen, wo wir aufgewachsen sind. Wir sind nämlich, als ich in der 8. Klasse war, sind wir nach Süddeutschland gezogen. Und ja, Schloss Hamborn, das ist ein kleines Dorf, also eigentlich ein Walddorf mit ganz vielen verschiedenen Waldorfeinrichtungen in der Nähe von Paderborn, also NRW. Und genau, da waren wir beide auf der Schule.
Genau, also ich war wirklich die ganze Schulzeit dort. Also ich habe da auch Abitur gemacht und dann war ich erstmal ganz, ganz, ganz lange nicht mehr hier und jetzt erst seit letztem Jahr August bin ich wieder hier.
Ja, mir ging es nämlich genauso. Also bevor ich jetzt da mal wieder zu Besuch war, war ich ewig nicht da und jetzt habe ich es irgendwie noch mit ganz anderen Augen sehen können. Bin ich mal gespannt, ob das dir auch so ging. Mhm. genau, aber nochmal kurz zu dem Moment, wo du dann mit deinem Abi fertig warst. Du hast irgendwie auf Instagram irgendwo geschrieben, dass es ziemlich knapp war, dein Abi.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es gut verdrängt, welchen Schnitt ich genau hatte, aber ich meine, es war 3,4 oder so, also wirklich ganz knapp. Ja, ich war einfach überhaupt nicht der Prüfungsmensch und wer es vielleicht nicht weiß, man konnte keine oder man kann auch immer noch keine Punkte sammeln, sondern es kommt wirklich auf die Endprüfung drauf an und die zählt 100%. Und nur vielleicht eine ganz kleine Anekdote, also Mathe war echt nicht meins und ich bin bei der Mathe-Klausur, bei der letzten, bin ich dann nochmal, habe ich mir die Arbeit angeguckt, habe gedacht, okay, irgendwie machbar und habe gedacht, ja gut, ich gehe noch einmal raus, frische Luft schnappen. Ich gehe raus, es war an einem Samstag, damit wir gut Ruhe haben, gehe raus, will nochmal einmal tief Luft holen und die Tür fällt zu und die Tür ist zu und ich komme nicht wieder rein. Und ich habe dann in das ganze Schulgebäude. Und es war ja Samstag, also war dementsprechend auch niemand da. Und ich habe überall bestimmt eine halbe Stunde gesucht, ob mir irgendwer diese Tür aufschließen kann. Und als ich dann jemanden gefunden habe, weil da wohnen ja auch viele Lehrer in der Nähe, war ich natürlich auch am Boden zerstört. Ich durfte zwar als letztes meine Klausur abgeben, aber diese Dreiviertelstunde konnte ich natürlich nicht wieder reinholen. Aber ich weiß nicht, was hatte ich denn? 2 Punkte, 3 Punkte? Ich weiß es noch nicht mal. Also das war so ein bisschen auch das, was es so richtig miserabel
den
hat
Schnitt
werden
so
lassen.
Richtig runtergezogen.
Aber ja, genau. Aber so ist das Leben. Ich meine, das, ja.
Ja, Mathe hat auch meinen Schnitt verkackt. Also von daher, I feel you.
Ja, so ist es manchmal.
Ja, und dann nach, also wie hast du denn so deine, also abgesehen jetzt von dieser Prüfungssituation, die echt sich horrormäßig anhört, wie hast du denn deine eigene Schulzeit empfunden? Das ist ja super individuell immer.
Ja, also für mich war das richtig gut, dass ich, glaube ich, auf der Waldorfschule war. Ich habe es geliebt, so diese ganzen handwerklichen Fächer, sowie ich habe total gerne Korbflechten gemacht und Plastizieren und Schmieden und so, solche Sachen fand ich richtig, richtig gut und generell auch mit der Natur und mit den Tieren arbeiten. Letztendlich habe ich so gedacht, Sprachen hätte ich echt besser lernen können. Das fiel mir immer dann auch im weiteren Werdegang immer wieder auf, dass ich da auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen Lücken und habe und so weiter und so fort. Aber insgesamt war ich total zufrieden, dass ich auf dieser Schule war. Witzigerweise habe ich 2-mal die 12. gemacht, freiwillig, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich war noch nicht so weit, dass ich jetzt ins Abi gehen konnte. Ob es mir wirklich was gebracht hat, dieses 2-mal die 12 zu machen, weiß ich nicht. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, 2-mal die 13. Klasse mit all diesen ganzen Prüfungen zu machen. Und genau, also so war dann mein Werdegang. Dementsprechend war ich 14 Jahre auf der Waldorfschule. Und danach wollte ich unbedingt dann erstmal ins Ausland gehen, ein Jahr, genau.
Ja, das ist total witzig. Ich wusste das nämlich auch gar nicht, dass du auch die 12. wiederholt hast. Ich nämlich auch freiwillig.
Ja?
Total verrückt. Also, weil normalerweise gibt es ja so dieses Sitzenbleiben, was man so an öffentlichen Schulen kennt. Das gibt es ja an der Waldorfschule meistens eigentlich nicht. Also,
nee, gar nicht. Das gehört nicht zum Prinzip dazu, nein.
Aber dass wir beide diesen Sonderfall hatten, dass wir das wiederholt haben, aus eigenen Gründen irgendwie so, ist verrückt.
Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja. Habe ich auch noch nicht so oft gehört.
Nee, überhaupt nicht.
Nee, das stimmt.
Ja. Und genau, dann bist du ins Ausland gegangen. Was hast du gemacht?
Genau, ich war ein Jahr lang dann in Namibia an der Waldorfschule. Und habe dann so gedacht, also ich wollte eigentlich unbedingt Lehrerin werden. Das war auf jeden Fall mein Ziel und habe dann gedacht, dass ich nochmal dieses Jahr einfach nutze, um mich nochmal ganz zu orientieren, was ich möchte. Und somit bin ich bei der Waldorfschule in Windhoek gelandet und habe dann da im Heim, also die haben so ein angeschlossenes Heim, weil viele Kinder von sehr, sehr weit her von den Farmen kamen. Haben die dann dort in der Schule, also auf dem Schulgelände gelebt und dort habe ich mit denen gelebt und war sozusagen im Heim angestellt. Und ja, wie es so ist, rutscht man natürlich auch automatisch in die Schule rein, weil dann irgendwie doch ein Lehrer fehlt oder so. So ist es halt einfach und genau deswegen war ich dann ein bisschen als Lehrer unterwegs, aber gleichzeitig dann ein bisschen in diesem erzieherischen Ding tätig. Genau. Und habe dann da gedacht, perfekt, ich kann gleich Waldorflehrerin werden. Warum denn auch nicht? Aber mein Schnitt war natürlich auch eigentlich nicht gut genug, da war zu der Zeit, hieß es noch so, 20% der Lehrer werden ja nur genommen und Lehrer, dann braucht man ja nicht mehr und so nach dem Motto. Und da war der NC so bei 1,4, glaube ich, 1,3, also so richtig hoch für Lehramt, also Grundschullehramt. Und,
Boah, krass, ist das immer noch so?
Nee, ist nicht mehr ganz so. Nee, jetzt werden ja dringend Lehrer gebraucht.
Ja, eben.
Und aber da zu der Zeit, das war, warte, lass mich überlegen, 2007. Zu der Zeit war das halt noch so. Und dann habe ich mir gedacht, gut, warum denn erst Umwege gehen? Ich werde gleich Waldorflehrerin. Und somit habe ich dann in Witten dann angefangen zu studieren.
Und war das für dich so total klar, dass du, also du hast gesagt, du wolltest schon immer Lehrerin werden, aber war das für dich auch klar, dass du Waldorflehrerin bist?
Nee, eigentlich nicht. Das war wirklich nicht klar. Aber das kam dann einfach, es waren einfach verschiedene Gründe. Natürlich war es auch was Bekanntes, aber eigentlich wirklich auch, weil da der NC einfach nicht zählte. Ne? Das war ganz klar so. Und mein Jahr in Namibia hat natürlich dann auch als Praktikum und so gezählt dann schon. Und das konnte ich dann einfach richtig gut miteinander verknüpfen. Und dadurch war das irgendwie der logische weitere Schritt, dass ich dann jetzt nach Witten gehen kann. Aber ich habe mich auch erst in Namibia dann dafür beworben und auch da, dann wurde ich dann auch erst in der Zeit angenommen und habe mich dann dafür entschieden, genau.
Und hast du in Namibia da eigentlich deinen Freiwilligendienst gemacht oder?
Ja, so mehr oder weniger. Also damals habt ihr das noch nicht organisiert, die Freunde der Erziehungskunst, sondern das war, ich glaube, ein Jahr bevor das dann irgendwie in euren Verbund damit reingekommen ist. Und ich habe dann einfach so recherchiert und habe mir so gedacht, naja, Namibia ist ja wirklich eher ein einsteiger-afrikanisches Land. Ich meine, ich konnte da Deutsch sprechen. Es war ja wirklich eher auch, also die Schule, ich weiß nicht, wer es, vielleicht wissen das auch einige nicht, da die Kinder reden dort ja auch Deutsch und die ersten 8 Jahre ist sogar der ganze Unterricht auf Deutsch. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in den Kongo gehe oder so, dann muss ich das auf jeden Fall begleitet wissen, aber so schaffe ich das auf eigene Faust irgendwie.
Waren es dann auch Kinder von deutschen Eltern?
Nee. Also die ganzen afrikanischen Kinder oder namibischen Kinder, die ja eigentlich ein Vielvölkerstaat und also wirklich extrem viele Sprachen haben, die sprachen aber auch alle Deutsch.
Weil es halt einfach eine deutsche,
ja, es war halt eine deutsche Kolonie damals und dadurch man merkt einfach noch sehr oder man spürt diese Spuren noch sehr.
Mhm. Ja. Und wie war dann so dein Studium?
Erstmal total ätzend, wenn ich jetzt mal ganz nein, also weil das erste Jahr in Witten ist noch so sehr organisiert wie eine 12. Klasse. Also man hat auch noch mal ein Theaterstück, man lernt Eurythmie kennen, man lernt so die grundsätzlichen Dinge von Waldorf kennen, was total wichtig und richtig ist, aber für mich an dieser Stelle nicht richtig und wichtig war. Weil ich habe auch dann, als ich mich dann dazu entschieden hatte, Waldorf nochmal zu studieren richtig, habe ich mich natürlich auch da vorher mit auseinandergesetzt. Und für mich war es viel zu wenig Input und viel zu wenig Forderung in dem Sinne. Es war nochmal so richtig dieses, wo stehst du, wo möchtest du hin, was sind so, ne, so diese Fragen, die auch einfach wahnsinnig wichtig sind, bestimmt oft nach der Schule, aber für mich in dem Moment einfach nicht wichtig waren. Und dementsprechend, ich glaube, im Oktober hat es angefangen und ich bin eigentlich im Januar schon wieder geflohen, weil ich gesagt habe, eigentlich halte ich es nicht aus. Und bin dann in eine 1. Klasse mit reingegangen und das durfte ich auch Gott sei Dank, dass ich dann einfach dieses grundständige Jahr verlassen durfte und bin dann ein halbes Jahr in die Praxis gegangen und durfte eine 1. Klasse mitführen, weil der Lehrer in Elternzeit gegangen ist und das war total, also es war richtig gut. Und danach, ja war es dann einfach...
War es so zu viel Theorie und zu viel... In Anführungsstrichen Larifari?
Nee, nicht zu viel Theorie, sondern zu viel Praxis. Also in dem Sinne war es zu viel Eigenerfahrung für mich. Also ich hatte keine Lust mehr, in dem Sinne dann irgendwie, da waren am Anfang eine Bauzeit, damit man so in die Gruppe findet und gemeinsam daran arbeitet, was auch total richtig ist und gut ist. Aber ich wollte so richtig anfangen. Ich hatte so richtig Lust,
anpacken, was
zu lernen, aber nicht in dem tätigen Bereich, sondern eher kognitiv, also genau andersrum. Und da war dann, ne, dass man auch Kurse hatte, nochmal im Gartenbau und nochmal Einführung in die Eurythmie und was ist eigentlich ein Zeugnisspruch und nochmal ein Theaterstück als wie so ein Klassenspiel. Und das war für mich so, dass ich so dachte, ich habe zweimal die 12 gemacht. Ich habe keine Lust auf noch ein Klassenspiel. Also, obwohl, ich meine, ich habe sogar Theater studiert, eigentlich dann ja auch mit, aber einfach in diesem Verbund war es mir too much. Ich weiß nicht, ich war so voller Tatendrang und wurde so in meinen Augen damals gebremst. Und deswegen waren die aber so offen, dass ich mir einfach meinen eigenen Weg suchen durfte und das war genau richtig so. Also das war das Beste, was mir passieren konnte, weil ich hatte einen richtig, richtig tollen Mentor und der war so ganz interessiert auch einfach über den Waldorf-Horizont hinaus, sage ich mal, also ganz viel auch an irgendwie neuesten Hirnforschungen und ach, was weiß ich, der hat mir ganz viele Bücher empfohlen und die ich dann lesen sollte und mir dann einfach anschauen sollte und sein Traum war es immer nochmal so richtig zu studieren. Und der hat mir dann so ein bisschen diesen Floh ins Ohr gesetzt, so von wegen, einmal nochmal so grundständig Deutsch studieren. Das ist doch richtig wichtig, dass man nochmal so Methodik, Didaktik so, ne, so richtig erlebt. Und dementsprechend habe ich auch nicht die 4 Jahre, bin ich nicht in Witten geblieben, sondern durfte, glaube ich, nach 3 oder 3,5 Jahren dann gehen und bin dann nach Heidelberg gewechselt. Und wollte ein Semester Deutsch studieren, weil mir schon aufgefallen ist, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, aber ich habe während meines Waldorfstudiums in Witten, habe ich auch immer mit einer Logopädin zusammen Deutschförderstunden gegeben. Und mich hat das so gewundert, dass so viele Kinder an den gleichen Dingen eigentlich hadern mussten, also im Leselern- und Rechtschreibprozess. Und ich habe gedacht, da stimmt was grundsätzlich nicht in der Methodik und Didaktik. Das kann doch nicht sein, dass so viele Kinder da Probleme hatten. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, ein Semester möchte ich Deutsch studieren. Und ja, mein Schnitt war, auf einmal war mein Abi wieder wichtig. Mein Schnitt war ja nicht gut. Und Heidelberg, da gibt es PHs, also pädagogische Hochschulen. Und die sagen 50% Abi-Note und 50% Erfahrung und Praktika und was weiß ich, was man alles.
Und hast du natürlich richtig.
Genau, freiwilliges soziales Jahr und all diese ganzen Dinge. Und dadurch war es dann kein Problem, dort anzufangen.
Cool, aber wie schön, dass du so einen individuellen Weg dann hast, also geebnet bekommen hast, weil durch diesen Professor.
Ja.
Weil ich finde, das ist eigentlich immer so, dass der Wunsch an der Waldorfpädagogik eigentlich, dass man auch individuelle Lösungen finden kann.
Ja.
Und so sein, dass man so seinen Weg gehen kann, der vielleicht auch mal anders ist als von den anderen. Also wie jetzt auch in meinem Fall, wo ich dann gesagt habe, hey, nochmal kurz zurück zu diesem 12. Jahr wiederholen. Da war irgendwie einfach so eine Zeit, wo ich einfach gemerkt habe, boah, ich kann jetzt nicht irgendwie weiter Schulbank drücken. Das geht irgendwie gerade nicht. Ich muss irgendwie was erfahren. Und habe dann ein Praktikum gemacht im sozialen Bereich. Und ich dachte, das mache ich jetzt ein Jahr und dann komme ich wieder zurück. Und es war einfach kein Problem. Mhm. Ich habe es bei der Schule Bescheid gesagt, hey, ich muss jetzt mal was anderes machen. Und die haben gesagt, ja, alles klar, nimm dir deine Zeit. Und dann war es tatsächlich so, ich habe es 3 Monate gemacht. Und dann war ich so, okay, jetzt kann ich eigentlich auch wieder zur Schule gehen. Und dann bin ich halt irgendwie, genau.
Und dann hat man, genau, dann ist man, hat man einfach so einen eigenen Schatz in sich und weiß auf einmal wieder, in welche Richtung man gehen will und hat ganz andere Motivation irgendwie, ne? Das, also dann hat man ganz andere Fragen an gewisse Dinge. Und das hat eigentlich auch das ganze Studium dann an der pädagogischen Hochschule das eigentlich durchgetragen. Weil ich hatte natürlich ganz andere Fragen als welche, die jetzt gerade aus dem Abi gekommen sind. Mhm. Also ich habe wirklich nur das besucht, worauf ich echt Bock hatte und wo ich so dachte, das hat jetzt Mehrwert, weil ich wollte ja nur ein Semester bleiben. Also habe ich mir das Semester nur mit den Rosinen vollgepackt sozusagen, was ich richtig gut fand, ne? Und ja, dann war es natürlich zu gut, sodass ich dann, ja, dann da geblieben bin. Und somit habe ich dann noch ein zweites Studium gemacht.
Heidelberg ist jetzt auch nicht so von schlechten Eltern.
Natürlich nicht. Also ich habe da jetzt 15 Jahre gelebt und es ist einfach eine wunderschöne Stadt.
Upsi, kurz mal 15 Jahre später.
Ja, ja. Genau. Also es war eine richtig tolle Zeit.
Und dann hast du eigentlich 2 Studiengänge komplett fertig studiert?
Ja, genau.
Also du hast dann Germanistik noch, oder?
Ja, ich habe, ich habe auf Grundschullehramt, aber das war damals gekoppelt mit Hauptschullehramt, also Grund- und Hauptschullehramt und habe dann Deutsch, Geschichte, Geografie und Theaterpädagogik auch nochmal in Heidelberg studiert. Und habe dann gedacht, gut, ein Semester, ja gut, na komm, erstes Staatsexamen. Ich habe auch gedacht, ich kann keine Prüfung schreiben. War ja noch so abgespeichert.
Ach so, oh Gott.
Vom Abi. Und habe gedacht, ich schaffe das sowieso nicht. Aber witzigerweise durfte ich richtig viel mündlich machen. Und ich würde sagen, in der Mündlichkeit liegt ja oft die Stärke auch der Waldorfschüler. Und dementsprechend, genau, konnte ich dann ganz gut damit, also auch das erste Staatsexamen, die Prüfung war komplett, bis auf eine, war alles mündlich. Und dann hieß es, naja, aber wenn du das erste Staatsexamen gemacht hast, dann musst du auf jeden Fall auch das zweite Staatsexamen machen, weil das verfällt ja sonst nach einer gewissen Zeit.
Ja.
Ja, und somit bin ich dann auch noch ins REF gegangen. Wie es dann so ist, richtig so eine ganz kleine Odenwaldschule mit 60 Schülern und 3 Lehrern, also es ist so... Aber es war gut. Also ja, war auf jeden Fall auch eine gute Zeit.
Und das war jetzt auch erstmal gar keine Waldorfschule, richtig?
Nee, gar nicht, genau. Nee. Aber ich war sowohl in der Waldorfschule irgendwie ein bunter Hund, weil ich es immer schon irgendwie ein bisschen anders gemacht habe. Mit ganz vielen Projekten und was weiß ich. Also da auch schon in den Prüfungen war es immer so, ah ja, okay, haben wir so noch nicht gesehen, aber spannend. Und ich war auch wieder in der Regelschule eigentlich ein bisschen bunter Hund, aber die haben mir überhaupt keine Steine in den Weg gelegt, sondern es war eher genau das Gegenteil, dass es richtig gut war und die haben mich machen lassen und das war natürlich richtig gut für mich.
Cool, dann hattest du sozusagen alle deine Steine irgendwie so in der Schulzeit oder
ja,
Richtung
ja, voll.
Endeprüfung danach, so ein Flow.
Voll, also wie gesagt, ich bin in das Studium reingegangen, habe gedacht, ich schaffe es sowieso nicht, ich kann keine Prüfung machen und ich, ja, jetzt klar, man darf ja auch mal stolz sein, also jetzt letztendlich habe ich mein Examen mit Auszeichnung bestanden, also ja,
mega.
Ging dann ganz gut.
Ja, auch nochmal an alle da draußen, irgendwie nur weil man in der Schule irgendwie nicht so gute Noten hatte, das heißt einfach gar nichts, also im echten Leben sozusagen, also wenn man irgendwie dann auch so sein, also wenn man jetzt an die Uni überhaupt möchte oder auch eine Ausbildung macht, wenn man dann so sein Ding gefunden hat, kann das total anders sein, also da ist es auch noch ein anderer Maßstab irgendwie auch oder ja.
Ja, und man hat eine andere Motivation, es kommt einfach das, wofür man brennt und dadurch kann man anders sich damit befassen.
Ja, voll.
Ja.
Und für alle, die jetzt so noch gar keine Ahnung haben, was Waldorfschule eigentlich ist und was Waldorfpädagogik so ausmacht, was findest du ist so das Besondere an der Waldorfpädagogik?
Das extrem Auffällige ist einfach, dass es so ist, dass die Waldorfschule die einzige Ersatzschule, anerkannte Ersatzschule ist, die wirklich von der 1. bis zur 13. geht. Also, und das ist erlaubt ist in Deutschland. Ich glaube, in Deutschland gibt es mittlerweile 222 oder 225, ich weiß es gar nicht genau. Und die gehen wirklich, also nicht alle gehen bis zum Abitur, aber fast alle gehen bis zum Abitur. Und das gibt es ja so im Regelschulwesen kaum oder gar nicht. Also ich möchte jetzt da nicht ganz, also ich kann jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber soweit ich das weiß, gibt es so das nicht. Und das ist natürlich ein Riesenpotenzial, dass man Schüler wirklich von meistens ab 6 bis ungefähr 18, 19 begleiten darf. Und das birgt einfach ein wahnsinniges Potenzial in sich.
Was siehst du da für ein Potenzial?
Ja, dass man wirklich auf den Menschen schauen kann. Ne? Du musst halt nicht irgendwie in der dritten Klasse, ist ja meistens der Weg schon vorgezeichnet, wo du danach hingehst. Das ist in der Waldorfschule gar kein Thema, weil du wirst ja gar nicht mit irgendwelchen Leistungsüberprüfungen oder Notendruck oder so konfrontiert, sondern da wird hoffentlich, ich kann ja nicht für alle sprechen, aber hoffentlich auf das Individuum geschaut und du wirst ja auch erstmal von der 1. bis zur 8. Klasse von einem Klassenlehrer, Klassenlehrerin begleitet und dann, wenn es optimal läuft, von der 9. bis zur 13. oder 12., je nachdem, für welchen Abschluss man sich entscheidet, ja nochmal wirklich engmaschig begleitet. Das heißt, in der Regel kennen die Lehrer dich sehr gut und du kennst die Lehrer oder Lehrerinnen sehr gut. Das hat natürlich ja, das hat Potenzial, birgt auch Gefahren in sich, keine Frage. Aber es birgt auf jeden Fall, hat es Potenzial, finde ich. Mhm. Und das ist definitiv noch zu ungenutzt manchmal. Also ich glaube, jetzt erst nachdem ich in der Regelschule auch war und ja auch verbeamtet war und all diesen ganzen Werdegang hinter mir gelassen habe, denke ich so, eigentlich ist es total wichtig, dass man den Waldorflehrern nochmal bewusst macht, was sie eigentlich da für einen Schatz haben. Dass sie so unabhängig oft agieren können und wirklich ein ganzes System von so jungen Jahren bis wirklich zum Ende, bis man dann anfängt zu studieren, Ausbildung zu machen oder was weiß ich, was man machen wird, zu begleiten. Und das ist Wahnsinn, finde ich.
Das stimmt, das ist eine ganz, ganz große Rolle, die man dann auch einnimmt in dem Leben von den Schülern und Schülerinnen, ist ja Wahnsinn eigentlich.
Ja, total prägend.
Ja, bei mir ist es ja leider ein bisschen abgebrochen, dadurch, dass ich dann familiär sind wir umgezogen. Aber ja, also ich glaube, das ist mega prägend einfach, wenn du 13 Jahre auch mit den gleichen Leuten in der Klasse bist. Also eine ist ja so Lehrer-in-Schüler-in-Verhältnis, aber das andere ist ja auch einfach deine Mitmenschen auch so in der Klasse.
Ja.
Da entstehen ja auch so Freundschaften, die total intensiv.
Natürlich auch eine Rollenzuschreibung, ne? Das war schon auch mit ein Grund, glaube ich, warum ich auch so die 12. nochmal gemacht habe. Aber trotzdem, es ist ein ganz großes Vertrauen irgendwo da. Man muss einfach gucken, was man damit macht.
Mhm.
Ja.
Ja, ja, das stimmt natürlich auch. Also so Dynamiken können sich natürlich dann auch ganz schön verfestigen.
Ja.
Also so, das sind so die Coolen und die bleiben dann auch immer die Coolen irgendwie und die, ne, also oder auch so Mobbing ist natürlich auch immer, also grundsätzlich so ein krasses Thema, also müssen wir separat mal irgendwann auch mal eine Folge machen, aber für Leute, die halt eher nicht davon profitieren, von der Dynamik, ist es halt schon auch echt krass. Ja. Weil die dann nicht sagen können, okay, ich ziehe das jetzt irgendwie noch ein Jahr durch und dann gehe ich eher auf eine andere Schule.
Sondern du musst dich eigentlich selber, es braucht lange, dass du dich neu irgendwie definieren kannst, ja, und dass man dir auch die Rolle zutraut, die neue zum Beispiel. Ne? Und Kinder können grausam sein, so ist es einfach.
Ja.
Aber auch Lehrerinnen können grausam sein. Also, ja. Ne, genau, deswegen muss man einfach sich sehr bewusst auch in der Lehrerposition, Lehrerinnenposition sein, dass, was man da eigentlich für eine Verantwortung hat, dass man so lange begleiten darf. Aber das ist einfach ein wirklich großes Potenzial und die Regelschulen, viele Regelschulen ringen ja im Moment eigentlich darum, gerade mit Inklusion und so weiter und so fort, gerade auch das Notensystem irgendwie anders zu gestalten oder auch einfach, dass man vielleicht die Grundschulzeit verlängert, was weiß ich. Es gibt ja ganz viele verschiedene Modelle und eigentlich, wir haben es ja, wir haben diese Riesenfreiheit. Und da kann man, das ist, glaube ich, echt noch ausbaufähig, das ist richtig gut.
Ja, apropos Noten, das ist ja auch so ein Klischee irgendwie, dass man an der Waldorfschule keine Noten kriegt.
Ja, also es ist nicht nur ein Klischee, das ist auch so. Und mir war es jetzt zum Beispiel auch beim Schreiben der Erstklasszeugnisse wirklich wichtig, dass man auch in dem Sinne keine Note rauslesen kann, sondern es ist eine allumfassende Beschreibung und trotzdem kann man ganz klar sehen, wo liegen die Kompetenzen und wo liegen die Fähigkeiten und was ist, was wäre noch gut, was ich noch entwickeln darf oder wo muss man noch mehr und mehr hinschauen. Und das zum Beispiel, jetzt das apropos bunter Hund, das mache ich auch wieder hier ganz anders als meine Kolleginnen, was aber auch in Ordnung ist, weil jeder hat so seinen eigenen Weg, aber zum Beispiel oft werden Zeugnisse nicht an die Waldorf-Schüler ausgegeben, sondern die sind eher eigentlich für die Eltern. Vielleicht kannst du dich da auch dran erinnern, dass das eigentlich nur die Zeugnissprüche für die Schüler waren und die Zeugnisse selber sind eigentlich für die Eltern. Und und das habe ich auch alles jetzt mal ein bisschen anders gemacht, sondern ich habe jetzt die Zeugnisse für die Schüler geschrieben und hatte auch Entwicklungsgespräche mit den Schülern und den Eltern und mir. Und das, so werde ich das auch weiter handhaben. Also, dass man einfach so eine Vermischung stattfinden lässt von neuen kompetenzorientierten Unterricht zu tradierten Waldorfunterricht, was da auch wichtig und richtig ist und genau da einfach eine gute Mischung stattfinden lassen kann.
Oh, das finde ich total schön, weil im Endeffekt hat man die Zeugnisse ja trotzdem als Schüler, Schülerin auch gelesen.
Voll, und das ist dann also so blöd, wenn man da nichts versteht, was eigentlich da drin steht, oder?
Ja. Beziehungsweise man fühlt sich halt, was wird halt in dritter Person über einen gesprochen.
Ja. Das ist auch total komisch und deswegen, also ich habe jetzt ganz klar du und den Namen und fand es aber auch total toll, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, hier das so zu machen. Also ich glaube, da ist nicht jede Schule so offen und da bin ich sehr dankbar, dass ich das wirklich so mal handhaben durfte, wie ich das gerne wollte. Und da hatte ich einfach bisher großes Glück, dass ich sowohl, in der Regelschule als auch wieder in der Waldorfschule viel mich ausprobieren darf und viel meinen eigenen Weg gehen darf und echt mir wenig Steine in den Weg gelegt werden. Ja.
Aber nochmal zu dem Notenthema. Also so ganz ohne Noten ist es ja auch nicht. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir war das schon so. Ab der 8. Klasse, glaube ich, gab es dann halt so Punkte. Da konntest du dann schon rauslesen, wie es jetzt war. Also wenn du jetzt irgendwie 80 von 100 Punkten irgendwie bekommen hast, dann wusstest du schon, okay, ist eigentlich ganz in Ordnung, könnte noch besser sein. Und dann ging es, irgendwann gab es ja dann schon auch die richtigen Noten.
Genau, also wichtig ist natürlich, dass man schon vergleichbar sein kann mit Noten, weil ja auch manche wechseln oder wegen Umzug oder persönlichen Gründen, dass sie die Waldorfschule einfach verlassen und dann muss ja die neue Schule auch wissen, was sind da eigentlich für Noten, weil das Notensystem ist im Moment noch das gängige, so ist es halt.
Ja.
Und ich hatte das damals leider auch noch in der Schule, dass man Punkte bekommen hat und dass man dadurch eigentlich eine ganz klare Notenskala dranlegen konnte. Ne?
Ja.
Und deswegen, ich bin gespannt, ich bin natürlich noch nicht bei den Größeren, aber ich hoffe, dass ich eigentlich auf die individuelle Leistung lange schauen darf, weil eigentlich haben wir die Möglichkeit, dass wir lange Zeit das Individuelle im Blick haben und eigentlich müssen wir auch nicht die Leistungsnachweise alle immer zur gleichen Zeit schreiben. Aber das ist wirklich noch so ein bisschen Zukunftsmusik, über das, worüber ich jetzt noch nicht sprechen kann, weil da bin ich noch nicht. Mit meiner ersten Klasse oder zweiten Klasse muss ich natürlich überhaupt keine Leistungsnachweise irgendwie schreiben oder machen, sondern ich weiß ja ungefähr, wo jedes Kind steht. Alleine durch die Entwicklungsgespräche weiß ich das ja sehr genau.
Kannst du von dem, was du jetzt in deinem Studium erlangt hast sozusagen, kannst du die SchülerInnen auch bis zu welcher Klasse darfst du sie begleiten?
Also ich darf sie hier natürlich als Klassenlehrer bis zur 8. Klasse begleiten. Wenn das von der Organisation des Stundenplans passen würde, hätte ich natürlich auch noch praktisch bis Hauptschulabschluss, also 10. Klasse, 11. Klasse, hätte ich jetzt auch noch Geschichte, Geografie und vielleicht Pädagogik oder so geben können. Aber dadurch, dass die Oberstufe anders organisiert ist im Jahresverlauf als die Unter- und Mittelstufe, ist das eher schwierig. Deswegen bin ich komplett gerade als Klassenlehrerin tätig und damit aber auch mit meinem vollen Deputat eigentlich komplett ausgelastet. Also ich bin mit all meinen Stunden in der ersten beziehungsweise jetzt 2. Klasse.
Ja, das ist, glaube ich, auch was total Spezielles, oder, an der Waldorfschule, dass dieses Klassenlehrer-Sein, Lehrerin, so viele Stunden einfach auch hat?
Nee, würde ich nicht sagen. Nee, würde ich nicht sagen. Also natürlich, dass man 8 Jahre begleitet, auf jeden Fall. Aber zum Beispiel in der Grundschule, also ich war in Mannheim an einer Brennpunktschule und da war 28 Stunden das volle Deputat und mit 24 Stunden war ich damals in meiner ersten Klasse. Da habe ich auch alles unterrichtet, bis auf Religion. Also da habe ich sogar noch mehr eigentlich fachfremd unterrichtet als jetzt hier in der Waldorfschule.
Und was unterrichtest du da alles? Also vielleicht auch so in der Waldorfschule, was sind da so Fächer, die vielleicht auch Menschen, die jetzt das nicht erlebt haben, für die das so ein bisschen neu ist?
Wir haben zum Beispiel fest im Stundenplan Schülerhof drin stehen, 2 Stunden, wo wir dann morgens auf den Schülerbauernhof gehen und wirklich, ich nenne es immer, ehrliche Arbeit machen. Also die Tiere müssen versorgt, gepflegt werden. Wir sind dann in 4 Gruppen aufgeteilt. Die Schafe müssen rausgebracht werden. Der Esel muss geputzt werden. Die Gänse müssen versorgt werden. All diese ganzen Geschichten. Handarbeit, obwohl es das ja schon als Textil auch in der Grundschule gibt. Also in den unteren Klassen gibt es jetzt noch nicht ganz so viele Waldorf-spezifische Fächer. Klar, die Eurythmie, aber die unterrichte ich selber nicht. Aber die gibt es ja schon im Kindergarten, aber auch natürlich auch ab der 1. Klasse.
Was ist das?
Ja, das ist immer das, worüber eigentlich, würde ich sagen, die meisten Vorurteile kursieren. Aber ich glaube auch, bevor ich dazu komme, warum, was es eigentlich ist, es ist auch einfach wahnsinnig schwer, verdichtet in Worte zu bringen, was es eigentlich ist. Und dadurch ist es kein Wunder, dass es so viele Vorurteile gibt wie, ja, kannst du deinen Namen tanzen? Weil durchaus ist es bewegte Sprache, oft.
Also, ich kann auch meinen Namen tanzen.
Ja, ich kann es auch, ne, wenn man so will. Man reiht zwar eigentlich, wenn man so Eurythmie macht, nicht das Alphabet aneinander.
Ja.
Also man lautiert nicht. Wenn man jetzt Hallo macht, macht man kein H-A-L-L-O, sondern man würde jetzt die Geste von Hallo, also das A, das Strahlende, rausnehmen. Beispielsweise, um jetzt nicht vertieft einzusteigen. Ne? Das heißt, ja, man kann seinen Namen tanzen, ja, tut es aber nie, sondern man versucht eigentlich den Duktus des Gedichtes beispielsweise oder des Musikstückes herauszuarbeiten und in Bewegung und in den Fluss des Körpers zu bringen. Also du läufst ja Wege mit der Gruppe zusammen, individuelle Wege, gemeinsame Wege. Die Arme machen ja auch gleichzeitig noch was. Also man muss es mal probieren. Es ist ganz schön komplex. Also meine Kinder in der 1. Klasse, die haben auch oft gesagt, boah, heute schaffe ich keine Eurythmie. Es ist so anstrengend. Boah, Frau Schöning, wenn ich da die ganze Zeit meine Arme hochhalte, ist es richtig anstrengend. Und dann noch gleichzeitig laufen und dann noch springen und Seitgalopp. Und boah, ich kann nicht mehr. Also es ist schon richtig, richtig eine Forderung. Und Förderung. Aber auch ein bisschen nicht greifbar. Ja. Genau, und wir gehen zum Beispiel Stiefelstunde. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt noch unterbreche. Das ist auch noch mal ein bisschen was Waldorf-spezifisches. Und das haben wir auch noch in der 2. Klasse, dass wir 2 Stunden in den Wald gehen oder wandern gehen und einfach den Wald wahrnehmen und in seiner Gesamtheit. Und das machen wir auch ganz viel jetzt in der 2. Klasse. Ja.
Voll schön. Ja, das hat ja auch beides irgendwo einen ähnlichen Hintergrund. Also auch Eurythmie kommt ja, alles das, was du gesagt hast, plus, glaube ich, auch einfach, dass man mal rauskommt aus dem nur Sitzen und irgendwie zuhören oder sprechen oder so, sondern dass man auch im normalen Schulalltag auch in Bewegung kommt und seinen Körper so aktiviert. Und spazieren gehen ist ja auch ganz viel mit den Sinnen und...
Aber auch die Unterrichtsstunde an sich ist natürlich schon anders strukturiert. Ne? Wir haben also das, der ganze... das ganze Geschehen in der Waldorfschule ist ja eigentlich in Epochen strukturiert. Das heißt, wir haben 4 Wochen lang jeden Morgen 2 Stunden zum Beispiel Deutsch oder jeden Morgen 4 Wochen lang das Thema, ich weiß nicht, Stadt. Das ist so das beste Beispiel eigentlich, was ist eine Epoche? Rudolf Steiner hat mal in einem seiner Werke oder in einem seiner Aufsätze geschrieben, dass man muss sich das so vorstellen, gerade damals, so 1915, 1910, war halt eine extreme Verfächerung. Also das heißt, eigentlich jedes Fach stand für sich und jedes Fach war aneinander. Eine Stunde Deutsch, eine Stunde Mathe, eine Stunde Geschichte, eine Stunde Englisch, also so aneinandergereiht. Und nichts hat sich aufeinander bezogen. Und das war wichtig, dass man den Menschen das Gehirn füllt. Ne? So ein Trichtersystem. Und er hat gesagt, man muss sich vorstellen, man nehme jetzt zum Beispiel, das ist ein Beispiel, dass die Stadt und das 5. Klasse zum Beispiel und beleuchtet diese Stadt aus der geschichtlichen Perspektive, aus der geografischen Perspektive, vielleicht aber auch aus der soziologischen Perspektive, vielleicht auch noch Sprachen und so weiter und so fort. Und das kann man in eine Epoche packen. Das heißt, die Epoche an sich ist kein Fach, sondern eigentlich ein Themenschwerpunkt, den du beleuchtest. Genau. Und das macht eine Epoche aus. Und so ein Alltag beispielsweise bei uns in der ersten oder zweiten Klasse beginnt auch mit einem Bewegungsparcours. Die Kinder kommen erstmal rein und da ist was aufgebaut und die können rutschen, balancieren, klettern, ich weiß nicht was. Manche können sich aber auch zurückziehen und lesen oder Sticker tauschen oder was weiß ich, was gerade angesagt ist, malen. Ne? Also erstmal ein ganz lockeres Ankommen und dann beginnen alle Waldorfschulen weltweit, das ist ja auch irre, dass es so viele Waldorfschulen auf der ganzen Welt gibt, mit dem Morgenspruch. Und der wurde tatsächlich auch in jede Sprache übersetzt. Und dann kommt ganz viel Rhythmisches und ganz viel Gesang und so weiter und so fort. Und da kann man auch zum Beispiel, das ist überhaupt, warum dieser Instagram-Account da ein bisschen schnell groß geworden ist, weil ich halt diese Sprüche und Lieder halt als Reel aufgenommen habe. Und da kann man das mal sehen, was das so bedeutet, genau. Deswegen ist es ein bisschen anders strukturiert schon als in der Grundschule.
Ja, und hast du eigentlich in deinem Klassenzimmer überhaupt noch Tische und Stühle?
Genau.
Das manche auch gar nicht mehr haben.
Ja, also man kann auch mal schauen, das sieht man auch drin, wie das so aussieht. Also wir haben wirklich nur Bänke und Sitzkissen in der ersten und zweiten Klasse und auch in der dritten Klasse noch bewegliche Tische, die man zusammenklappen kann und wegschieben kann, sodass man auch einfach viel auf dem Boden arbeiten kann oder liegend arbeiten kann. Also so, wie man am besten arbeiten kann, aber dass man auch den Klassenraum schnell umgestalten kann. Ob jetzt zum Kreis, frontal oder also meine Inputphase oder in Gruppenarbeit. Also man kann sehr flexibel mit dem ganzen Mobiliar der Klasse umgehen und das bereitet natürlich viel Freude, weil man viel zu tun hat. Mhm. Also die Kinder organisieren und strukturieren sich natürlich gut selbst und dadurch sitzen sie, also unsere Hauptarbeitsphase in der ersten Klasse war vielleicht 15 bis 20 Minuten. Und dann war die Konzentration sowieso dahin. Und sonst ist halt auch viel erzählen und wahrnehmen und also ganz bewegt und belebt. Und also so ein Ein- und Ausatmenprozess, der ist einfach wichtig, dass man den...
Das hätte ich so geliebt irgendwie, jetzt das damals schon gegeben, als ich in der Schule war. Da war von Anfang an irgendwie Schulbank halten.
Ja, so kenne ich es auch noch, da unten, da oben in diesen Baracken, ja. So hießen sie. Ne?
Ja,
jetzt haben wir ein ganz, ganz wunderschönes Schulgebäude für die erste und zweite Klasse mit Schulgarten hinten dran. Und also wir können richtig viel rausgehen, wenn man das Gefühl hat, die brauchen gerade mal eine Pause. Wir haben einen eigenen Schulhof und stören niemanden. Also es ist sehr idyllisch. Aber warum auch nicht Idylle leben? Also das ist ja auch immer so ein Kritikpunkt an Waldorf, so von wegen, die werden ja gar nicht richtig vorbereitet auf das harte Leben und die würden ja nicht bestehen und so.
So eine Bubble irgendwie. Ne?
Ja, genau, ja. Aber also ich sehe das nicht so, weil wenn man wirklich in seiner Jugend und in seiner Kindheit gut gefestigt wird, dann kommt man auch gut mit den Aufgaben und Herausforderungen des späteren Alltags wirklich gut zurecht, in der Regel. Natürlich kann ich hier nicht verallgemeinernd reden, aber ich glaube, das macht keinen großen Unterschied.
Nee, kann ich jetzt auch nicht so bestätigen, nicht bestätigen, sondern dieses Vorurteil kann ich jetzt auch nicht, nee. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich komme aus der Schule raus und bin komplett geschockt, wie das echte Leben läuft oder so, gar nicht.
Nee, gar nicht, oder? Also sehe ich das nämlich auch. So, man weiß, was man will in der Regel, weil man sich selbst sehr gut kennengelernt hat, hoffentlich. Ja. Und somit darf man mitgestalten. Und das ist ja irgendwie auch eins der Ziele der Waldorfschule. Also in Freiheit entlassen. Mhm. Also in Liebe erziehen und in Freiheit entlassen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass eigentlich so, oft wird ja von der Wirtschaft ich nenne es jetzt mal verallgemeinert Wirtschaft, vorgegeben, was braucht eigentlich unsere Gesellschaft momentan? Mhm. Also das und das muss rauskommen. So, ne? So mhm. dieses, ihr müsst in der Schule das und das lehren, weil das und das brauchen wir gerade. Ja. Und wir wissen ja gar nicht, im Moment, es ist ja Wahnsinn, wie schnelllebig unsere Zeit ist. Und wir wissen ja gar nicht, wenn man so 13 Jahre Schullaufbahn denkt, was in 13 Jahren ist oder in 15 Jahren. Wir haben ja keine Ahnung. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man das vom Menschen aus gesehen, also die eigentlich den Lehrplan füllt. Dass man guckt, was braucht der Mensch, um wirklich später mitzugestalten und sich selbst kennenzulernen und wahrzunehmen. Genau.
Voll schön. Und was sind so Sachen, wo du sagst, boah, das finde ich schon auch ein bisschen schwierig, so in der Waldorfpädagogik als Waldorflehrerin?
Ich finde es ganz schwierig. Also ich finde, das hat Freud und Leid beides. Ich finde es eigentlich schwierig, dass wir Klassenlehrer 8 Jahre lang die Schüler begleiten, weil wir dadurch nicht empirisch wirklich unsere Methodik und Didaktik evaluieren. Das heißt, du so in der Grundschule machst du in der Regel 1 bis 4 Jahre oder alle 2 Jahre, ne, je nachdem, wie du immer durchgehst, immer wieder bringst du deinen Schülern das Lesen und Schreiben bei. Also jetzt mal aufs Deutsch nochmal bezogen. Du kommst ja immer wieder an diesen Punkt. Und du kannst dir ziemlich gut vornehmen, okay, aber nächstes Jahr oder übernächstes Jahr mache ich es aber so und so mit der und der Methodik. Wenn du aber 8 Jahre lang Schüler begleitest, dann greifst du oft automatisch nach 8 Jahren auf das Alte zurück. Ein bisschen vielleicht verändert natürlich, aber nicht so evaluiert verändert, wie es vielleicht wäre, wenn man es immer wieder sich anschaut. Verstehst du, was ich meine?
Ach bisschen, so, jetzt check ich
es. Es ist ein bisschen kompliziert.
Wenn du jetzt nach 8 Jahren wieder eine neue.
Ja, dann frage ich eher, weil ich wirklich mich erstmal auch wieder auf die Erstklässler einlassen muss. Ich komme ja aus der Pubertät, aus der Jugend komme ich ja gerade. Ja. Das heißt, ich frage vielleicht dann meinen Kollegen, der gerade die erste hat und jetzt in die zweite geht, sag mal, wie hast du es denn gemacht oder so. Aber ich habe nicht so richtig Zeit und Muße, das wissenschaftlich anzugehen oder nochmal richtig zu evaluieren und zu durchdringen, weil ich es immer wieder so Expertise sammle. Ich sammle vielleicht Expertise im Begleiten von Menschen, aber nicht, indem ich immer wieder den Leselernprozess begleite, wie in der Grundschule. Und das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, weil dadurch werden oft Methoden tradiert, vielleicht auch aus Unwissenheit und gesagt, ja, das ist doch Waldorfpädagogik. Man muss doch zum Beispiel das Schreiben und Lesen lernen so und so machen, weil das wurde ja damals schon gemacht. Mhm. Und erst in meinem zweiten Studium an der PH ist mir dann aufgefallen, dass manche, nicht alles, aber manches einfach Konsens 1920 war, wie Lesen gelehrt wurde. Natürlich hat er sich nochmal anders angeschaut, aber wenn man sich das jetzt geschichtlich auch anschaut, musste ja relativ schnell ein ganzes Schulsystem entwickelt werden für ja damals die Arbeiterkinder 1919 da von dieser Zigarettenfabrik Waldorf Astoria. Mhm. Und die haben ja, ich weiß gar nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber echt innerhalb von Wochen da ein ganzes Schulkonzept auf die Beine gestellt. Und es ist ja klar, was macht der Mensch? Der greift natürlich neben ganz innovativen neuen Ideen auch auf Altbewährtes zurück. Und manchmal denkt man, dieses Altbewährte wäre Waldorf heutzutage. Das ist aber vielleicht auch einfach nur altbewährt. Und da finde ich, ist ein Punkt, über den, da muss man sich das nochmal gut anschauen. Was lohnt es sich wirklich aufzubewahren und zu tradieren? Und was ist wirklich wichtig? Und was darf man auch sich anschauen und neu denken, sodass es nicht versteinert ist?
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, genau.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir haben jetzt ein bisschen vorgegriffen eigentlich über das Ganze, wie ist es jetzt bei dir in der Waldorfschule. Erzähl noch mal kurz, was ist eigentlich aus Heidelberg geworden? Also du warst ja dann verbeamtete Grundschullehrerin und diese Verbeamtung ist ja für viele echt so ein Status, für den sie lange kämpfen und den dann auch auf keinen Fall wieder abgeben wollen. Für dich war das aber anders. Also wie kam eigentlich der Sprung, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt wieder zurück, auch back to the roots, back to Schloss Hamburn. was mit Instagram eigentlich passiert? Also das ist ja alles irgendwie innerhalb von einem Jahr ging es einfach ab bei dir.
Ja, also das hat echt ganz persönliche Gründe. Das hat gar nichts eigentlich mit der Schule oder so groß zu tun oder dass ich jetzt unbedingt an die Waldorfschule zurück wollte, sondern eher wirklich ganz individuelle Gründe. Heidelberg ist sehr beliebt, relativ teuer, eigentlich sehr teuer mittlerweile. Und genau, wir hatten damals dann zwei Kinder ja relativ schnell bekommen. Also das zweite kam ja dann nach 17 Monaten. Und dann hat sich das dritte angekündigt und wir wohnten halt in einer 100 Quadratmeter Wohnung, die war gut, aber wir haben gedacht, okay, vielleicht finden wir ja irgendwie was anderes und haben uns gefreut wie die Schneekönige, dass wir ein kleines Haus in 5 Kilometer, also auch in einem Ortsteil von Heidelberg, 5 Kilometer von der Innenstadt gefunden haben, direkt am Alten Neckar und haben uns wirklich wie die Könige gefühlt, dass wir von 250 Menschen, bis überhaupt das geendet wurde mit dem E-Mail, ne? Also wahrscheinlich haben sich noch mehr beworben, aber 250 E-Mails hat er sich durchgelesen und dass er sich dann uns ausgewählt hat, wir haben uns wirklich total gefreut und sind dann in ein über 100 Jahre altes Haus gezogen, frisch saniert, top gemacht. dann sind wir eingezogen und nach 3 Tagen war der erste Wasserschaden. Und genau. Mit Lockdown und Hochschwanger und 2 kleinen Kindern standen wir dann da auf der Baustelle. Shit. Und da haben dann die Bauarbeiter das leider vergeigt und haben nochmal wieder eine Wasserleitung erwischt und haben die nur notdürftig geflickt. Und das kam aber erst im Nachklang raus, weil das Haus wurde und wurde nicht trocken. Und dann stellte sich, das war alles Anfang des Jahres und im Herbst stellte sich dann raus, das ganze Haus war so feucht, dass man es noch nicht mehr messen konnte. Und ja, es war wirklich ätzend, weil es schimmelte natürlich auch. Und mit den kleinen Kindern, und also wir hatten ja dann schon 3 Kinder. Und ja, dann hieß es, das muss kernsaniert werden, sogar der Estrich muss raus und so. Und dann haben wir gesagt, wir können aber nicht hier wohnen bleiben, wir schaffen das nicht nochmal auf einer Baustelle. Genau.
Das ist unterschädlich irgendwann, ja.
Ja, und haben dann eine 2-Zimmer-Wohnung gefunden, weil wir dachten, es dauert nur 6 Wochen, so wurde uns gesagt. Ja, nach 4 Monaten haben wir gedacht, wir wissen gar nicht, ob dieses Haus wirklich wieder heil wird. Das Verhältnis zum Vermieter war auch dadurch schon ein bisschen nicht mehr ganz so leicht. Und dann habe ich gesagt, so eigentlich nur aus einer Schnapsidee heraus, naja, ich bin auch noch Waldorflehrerin. Wir könnten rein theoretisch, also unsere beiden Familien kommen hier aus dem Raum, aus dem Paderborner Raum, wir könnten rein theoretisch auch zurückgehen. Ich kann einfach mal bei meiner alten Waldorfschule anrufen. Das ist ja hier in Hamborn besonders, weil wenn man hier arbeitet, darf man hier auch leben, wenn man eine Wohnung findet. Vielleicht haben die ja Wohnraum für uns. Und ich kann da arbeiten und dann Kindergarten und alles. Und ja, ich habe angerufen. Und eine Woche später hatte ich das Vorstellungsgespräch und 3 Tage später haben sie uns eine Wohnung zugesagt. Und dann haben wir einfach gedacht, okay, so soll es sein. Das soll vielleicht so sein.
Schicksal.
Haben wir gedacht, ja. Jetzt, ja. Und deswegen habe ich mich dann einfach darauf eingelassen. Und als ich dann wegen der Verbeamtung gefragt habe, haben wir gesagt, ja, wir lassen gerade niemanden gehen. 2 Jahre dauert das Minimum. Und habe ich mir gedacht, ich lasse mich doch jetzt nicht kaufen. Also nur wegen meines Beamtenstatuses nehme ich doch jetzt nicht irgendwie mein familiäres Glück, lasse ich das doch jetzt nicht so ziehen. Und dann habe ich gekündigt. Dann hat Baden-Württemberg mir noch so schön gesagt, Sie wissen schon, dass Sie nie wieder zurückkehren dürfen. Also einmal gekündigt, immer gekündigt.
In den Beamtenstatus?
Ja, ich darf,
oder nach Baden-Württemberg?
Ich darf nie wieder als Lehrerin in Baden-Württemberg mit dem Beamtenstatus arbeiten.
Wow.
Aber ich habe dann gesagt, ja gut, so ist es jetzt. Wenn ihr dann beleidigt seid, dann ist es so.
Das ist auch voll altertümlich.
Es ist krass altertümlich. Und dann habe ich halt gekündigt und bin jetzt hier. Klar, ich verdiene schon weniger hier, aber im Gesamten, in Heidelberg hätten wir definitiv von den Fixkosten hätte ich eine volle Stelle haben müssen und mein Mann hätte definitiv 60-70% arbeiten müssen. Die Kinder hätten von morgens bis nachmittags betreut werden müssen. Und hier können wir relativ gut von einem Gehalt leben, weil Kindergarten kostet nichts. Das war in Heidelberg, haben wir 1300 Euro nur für die Kinderbetreuung bezahlt.
So
für 3 Kinder. Und hier kostet halt die Kinderbetreuung nichts, die Miete ist günstiger und dementsprechend konnten wir natürlich locker von einem Gehalt leben. Und somit, weil ich mehr verdiene als mein Mann als Erzieher, haben wir das Modell umgedreht. Und somit arbeite ich 100% und er ist zu Hause 100%. Ja. Und
ich find's so cool. Also eigentlich ist es ja, also wenn man sich dann so fragt, ja, wie kriegst du das denn eigentlich hin, als Mutter von 3 kleinen Kindern, alles unter einen Hut und so mit Arbeit, 100%, frage ich mich auch. Aber irgendwie finde ich es auch blöd, dass ich mich das frage, weil Ja, warum denn nicht? Also einen Mann würde man jetzt auch nicht fragen, ja, wie machst du das eigentlich? Mhm. Also, ne? Es ja, ist einfach so eine Sache, die ist halt noch, die gibt es irgendwie so selten. Und ich finde es aber cool, dass du da einfach so ein, ja, du bist einfach ein positives Vorbild.
Schon, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist schon auch anstrengend. Es ist schon auch schwer, weil so das ganz kleine so. Kinder und unsere Kleinste macht definitiv nicht so mit, wie wir uns das gedacht haben. Also sie ist extrem Mama-anhänglich. Und sobald ich die Tür hier öffne, habe ich sie an mir, ne? Und ich habe auch, ich habe gedacht, ich kann vielleicht auch nachmittags mal vorbereiten. Nein, ich muss es halt nachts oder am Wochenende machen, weil eigentlich lässt sie mich nicht gehen. Und sie, das ist total schade auch für meinen Mann, weil sie lehnt ihn natürlich eher ab. Und ich werde dann da so, ne? Und dadurch, das ist halt, bei für sie ist die Mama-Rolle irgendwie ganz, ganz wichtig. Und das haben wir uns schon so ein bisschen anders gedacht. Und vielleicht wäre es anders gewesen, wenn sie ein bisschen älter gewesen wäre. Bei den anderen beiden, vielleicht ist es auch charakterabhängig, bei den anderen beiden hat das gut geklappt, ne? Oder klappt es auch jetzt gut? Ich meine, man kann ja bei einer 3- und 5-Jährigen sagen, das ist ja immer noch. Also das klappt ja gut, er ist ja 100% für sie da. Aber bei meiner Jüngsten ist das schon eine Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Sie ist auch noch wirklich klein.
Sie ist wirklich noch klein und natürlich mit Nächten und ja, und klar haben wir das, ne, er kocht auch und so, das, also das, wir haben das schon dann so ein bisschen auch klassisch geteilt, aber es bleiben trotzdem auch viele Dinge natürlich bei mir, was auch in Ordnung ist, weil vielleicht sind wir da auch einfach, oh, jetzt rede ich voll verallgemeinert, aber anders gepolt, ne, so Schuhe kaufen, Klamotten einsortieren, aussortieren, was wie organisiert wird, Kindergeburtstag, Geschenke, das ist, sind natürlich noch so Sachen, also ja, kein Wunder, dass ich abends nicht zum Schlafen komme, also eigentlich so ein bisschen overloaded.
Es sind halt tausend Sachen, vor allem alle so drei hintereinander.
Ja, genau, das macht es dann schon, ist schon eine Herausforderung, aber es ist total schön, dass er sich darauf eingelassen hat und ist auf jeden Fall eine wichtige Erfahrung für uns alle.
War das für euch schwer, das so zu entscheiden?
Nee, für mich tatsächlich ein bisschen schwerer als für ihn.
Aha.
Also er hatte da richtig Bock drauf und wollte das unbedingt machen. Und ich habe immer gesagt, ja, aber dann mach doch wenigstens ein bisschen und dann mache ich ein bisschen weniger als 100%. Und dann, aber ganz ehrlich, ist es eigentlich richtig, wenn die so jung sind und besonders das Arbeiten in der Waldorfschule, 80% macht da den Kohl nicht fett, ob du 80% oder 100% arbeitest. Mhm. Das Geld ist nur anders am Ende, aber ja, letztendlich kommt immer genug Arbeit, weil man hat ja in der Waldorfschule keinen Rektor und so, ne? Das ist ja alles selbstverwaltet. Dadurch ist immer genug Arbeit da und wenn du dann Kapazität hättest, weil du weniger Prozent hast oder weniger arbeitest, dann hast du es wieder voll. Also dementsprechend ja, ist es wichtig ja, eigentlich, finde ich, dass man in der Waldorfschule, meine Meinung, 100% arbeitet. Genau, und dementsprechend war das Konzept so für uns genau richtig. Und er wird jetzt wahrscheinlich so, weiß ich nicht, mit 10 Stunden wahrscheinlich irgendwann wieder ein bisschen anfangen zu arbeiten, damit man sich auch so ein bisschen was leisten kann.
Voll cool. Und in diesem ganzen wilden Leben hast du dann auch noch entschieden, du wirst jetzt Influencerin.
Ja, also ich hatte also eigentlich überhaupt
Friederike
nicht...
Friederike hat einen Account, der innerhalb von kürzester Zeit irgendwie 12.000 Follower generiert hat.
Ja, das lag, das, es war aber auch eine dankbare Zeit, wurde mir gesagt, vor Weihnachten, weil da gingen noch so sehr viele Reels viral, so nennt man das ja. Und dann wurden halt teilweise die Videos irgendwie 650.000 Mal angeschaut, wie ich irgendwie Formzeichen in einer Tafel mache. Also auch, da kamen natürlich auch so ein bisschen unverständliche Kommentare, so von wegen, hä, was macht die da bitte? Weil das dann halt so gepusht wurde irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Ich hatte einfach Glück, würde ich sagen. Und vielleicht auch, es ist natürlich auch spannend. Ich komme aus beiden Systemen. Also ich habe sowohl, bin ich Waldorflehrerin als auch Grund- und Hauptschullehrerin und ich vermische irgendwie beide Systeme von Anfang an miteinander. Also ich kann auch viel aus der Grundschule berichten, wie ich da zum Beispiel bewegtes Lernen oder so gemacht habe. Und dadurch habe ich natürlich im Vergleich zu reinen Waldorf-Accounts vielleicht auch einfach noch eine andere Bandbreite. Und ich habe auch noch 3 Mädchen so schnell hintereinander bekommen. Das heißt, haben auch noch mal diese Kinder, diesen, und dann wohnt, dann ist mein Mann auch noch zu Hause und ich arbeite, was vielleicht auch noch interessant ist. Und wir wohnen auch noch in einem Schloss und dann in so einer Blase wie Schloss am Born. Das waren natürlich viele Punkte, die vielleicht einfach auf Interesse stoßen. Aber klar, ich schaffe das natürlich lange nicht so zu pflegen, wie man es eigentlich hätte machen müsste. Ich danke sehr, dass die mir nicht alle abspringen, wenn ich mal mich ein paar Tage nicht melde. Und am Anfang hat mich meine Klassenhelferin...
Aber warte, was ist eigentlich hier das mit dem Schloss noch? Das muss ich jetzt nochmal kurz aufklären.
Ach so.
Mit dem Schloss.
Ja, es heißt ja Schloss am Born, ne? Und das Schloss gab es hier schon ganz lange. Und es ist hier eine renovierte Schlosswohnung frei geworden, saniert. Wir haben hier 140 Quadratmeter und wohnen hier im Schloss. Aber es klingt im Moment ein bisschen schöner, als es ist, weil das ganze Schloss wird gerade saniert und dementsprechend leben wir seit einem Jahr wieder auf einer Baustelle. Also dieses Baustellenthema verfolgt uns leider sehr und raubt uns echt teilweise dann noch den letzten Nerv, ja. Wo man dann denkt, so man bräuchte eigentlich seine Kapazität für was anderes. Aber von außen sieht es sehr hübsch aus. Es ist halt so ein altes, du kennst es ja noch, so ein altes Gemäuer. Ja. Genau.
Schon mega schön.
Ja, es hat auf jeden Fall Charme und es ist auf jeden Fall richtig. Sie haben es auch wirklich schön saniert, also es ist wirklich schön geworden. Und genau nochmal zu diesem Insta, also meine Klassenhelferin und Freundin, die hat mir da damals geholfen, weil die hatte auch schon einen Instagram-Account, der ganz gut gelaufen ist. Und sie hat mir so ein bisschen gesagt, wie man das so machen sollte und hat mich dann aufgenommen und mir das gezeigt und mich da ganz tatkräftig unterstützt. Die ist leider jetzt selber im Ref und dementsprechend kann sie mir nicht mehr helfen. Deswegen muss ich es alleine machen.
Jetzt musst du dieses Riesenschiff alleine
machen. Ja, irgendwie. Und das ist eigentlich nicht, also das ist, übersteigt eigentlich so ein bisschen meine Kompetenz. Und auch meine Zeitkapazität. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, es ist schon auch ein cooler Austausch, der da stattfinden kann. Mhm. Und vielleicht kann man ja auch so einfach viel auch mit in die Regelschule transportieren. Und das fände ich einfach richtig schön. Und ich profitiere auch genauso aus der Regelschule von den anderen, die da irgendwie was zeigen. Das finde ich richtig gut.
Voll. Und alle angehenden LehrerInnen können sich ja irgendwie auch inspirieren lassen von deinem Kanal. Also nochmal alle da draußen, schaut mal auf waldorf.insel vorbei und lasst liebe Grüße da.
Ja, gerne.
Ich würd langsam gerne mal so Richtung Ende kommen, ja. Aber gibt es noch irgendwas, was du unseren HörerInnen so mitgeben willst zum Thema Waldorfschule, zum Thema Lehrerin sein, Beruf finden? Gibt es noch was dir noch auf dem Herzen liegt?
Ah, so richtig nicht, aber was mir gerade so in den Sinn gekommen ist, ist eigentlich so dieses, dass man manchmal denkt, boah, wofür gehe ich jetzt eigentlich diesen Umweg? Warum mache ich denn jetzt, warum gehe ich gerade diesen Weg und es braucht doch alles viel länger und ne, zum Beispiel jetzt auf mich bezogen, warum habe ich nicht gleich Grund- und Hauptschullehramt studiert? Ist doch dumm, da habe ich jetzt 4 Jahre oder 3,5 Jahre einfach irgendwie noch so vergeudet, so nach dem Motto, ne? Es hat ja auch Geld gekostet. Und ich glaube, es ist alles bereichernd und es ist alles irgendwie dein persönlicher innerer Schatz, womit du dann ja dein Leben gestalten kannst. Und mir hat es total geholfen, ganz andere Fragen aus der Praxis mitzubringen in mein zweites Studium. Dadurch konnte ich anders studieren und dadurch konnte ich vielleicht auch anders meinen Weg und auch das Ref beschreiten zum Beispiel. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass vielleicht auch, wenn man in dem Moment, wo man da reinschlittert, nicht erkennt, warum man diesen Weg geht und sich fragt, dass man meistens, würde ich sagen, im Nachklang denkt, ah ja, ja, okay, dafür war es genau goldrichtig.
Das sind mega schöne abschließende Worte, denen ich auch nur beipflichten kann. Danke, dass du da warst. Es war sehr, sehr spannend und lustig und irgendwie einfach erfrischend und cool, dass wir uns wieder über den Weg gelaufen sind. Und falls du da draußen Feedback geben willst zu der Folge, dann schau mal auf unserem Instagram-Kanal freunde_waldorf, da kannst du die Folge kommentieren. Oder du schaust in den Shownotes, da gibt es eine WhatsApp-Nummer in Form eines Links, da kannst du direkt mir dein Feedback zukommen lassen oder Themenwünsche, so wie Emma heute. Genau. Und natürlich folge unserem Podcast, abonniere, was das Zeug hält und schreib uns gerne Rezension, auch eine Bewertung. Das hilft uns auf jeden Fall enorm weiter zu verstehen, was ihr da draußen euch noch wünscht. Ja, liebe Friederike, voll schön, dass du da warst. Danke dir für deine Zeit.
Ja, danke dir.
Für deine ganze tolle Arbeit.
Ja, danke, dass du mich eingeladen hast oder an mich gedacht hast.